die Presse.
Es war tatsächlich die längste Regierungsbildungsphase in der Geschichte der Zweiten Republik. Gewählt haben wir ja bereits am 29. September 2024. Dann hat es aber wirklich gedauert, bis eine stabile Regierung gefunden war. Nach 155 Tagen und zwei gescheiterten Koalitionsverhandlungen wurde am 3. März 2025 schließlich die erste Dreierkoalition überhaupt vom Bundespräsidenten angelobt. Wir blicken seit einigen Tagen schon auf dieses erste Jahr der durchaus ungewöhnlichen Regierungspartnerschaft zurück. In der Zeitung, in einer Videoreihe und hier im Podcast. Mein Name ist Anna Wallner. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist am Freitag mit unserem Gast dieser Folge, Gerald Lorca. Der ehemalige NEOS-Mandatar aus Vorarlberg ist schon 2024 aus Parlament und Politik ausgestiegen. Er ist heute Unternehmer und hat einen durchaus kritischen Blick auf die Partei, die er einst mitgegründet hat und deren Mitglied er immer noch ist. Die Fragen an ihn stellt heute mit mir mein Kollege Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitik. Ja, hallo Herr Lorca, schön, dass wir miteinander reden können.
Hallo Frau Wallner, hallo Herr Knittelfelder.
Zum Start würden wir gerne mal wissen, wenn wir Sie bitten würden, die türkis-rot-pinke Bundesregierung zum ersten Geburtstag mit einem Wort zu umschreiben oder ihr zu gratulieren. Was würden Sie dann für ein Wort wählen?
Geschafft.
Okay.
Ja, sehr interessant, vor allem jetzt für Ihre Rolle. Sie waren da im Endeffekt, wenn man nur NEOS betrachtet, von Anfang an dabei, haben das entscheidend mit aufgebaut, inhaltlich entscheidend geprägt, wirklich sehr vieles, gerade aus dem Sozial- und Arbeitsmarktbereich aufgedeckt und vorbereitet. Jetzt ist eben ein Jahr Regierung vergangen, das erste Jahr der NEOS in einer Bundesregierung, wo man quasi die Arbeit, die Sie vorgeleistet haben, umsetzen konnte. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis dieses ersten Regierungsjahres von NEOS als jemand, der daran jetzt nicht mehr mitgewirkt hat?
Es ist immer leichter von der Außenlinie etwas zu kommentieren, als selbst auf dem Feld zu spielen. Ja, man kann jedenfalls sagen, dass wahrscheinlich viele Wähler sich erwartet hätten in einer Koalition, wo die ÖVP und die NEOS drin sind, das Ergebnis bürgerlicher ausfällt, als wir es jetzt sehen. Also das sind sicher die Schmerzen bei der Kombination von Mietdeckel, Rekordabgabenlast, Rekordstaatsquote, Preiskontrollen in Supermärkten, Ausschildern von geänderten Verpackungsgrößen und enormer Regulatorik. Nicht das, womit vielleicht die bürgerlichen Wähler gerechnet haben.
Sie auch nicht?
Fällt mir beim Zuschauen auch nicht alles leicht.
Okay, das heißt, die SPÖ, wenn ich das zusammenfassen darf, die SPÖ hat sich gegen die zwei nicht-linken Parteien stärker durchgesetzt, als das hätte sein sollen. Man hätte also quasi mehr ins Ziel bringen sollen von den Themen, die NEOS und auch der ÖVP auch immer wichtig waren, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich finde, gemessen der Qualität des Personals setzt sich die SPÖ beeindruckend stark durch.
Eines der, wie soll ich sagen, Steckenpferde Ihrer aktiven Politikerkarriere oder eines Ihrer wichtigsten Themen waren die Pensionen. Sie haben jahrelang für Pensionseinsparungen geworben und das System auch sehr, sehr früh als schrottreif bezeichnet. Jetzt sprechen die NEOS nach diesem ersten Jahr immer wieder von der größten Pensionsreform seit 20 Jahren. Wie kommt denn Ihrer Meinung nach die Bundesregierung mit diesem Thema Pensionsreform voran?
Also das, was beschlossen wurde, ist deswegen gut, weil es einen neuen Anker setzt, nicht bei 62, sondern bei 63. In der Wirkung ist es sehr bescheiden. Das weiß die Regierung auch, deswegen werden immer die Zahlen hergezeigt bis 2029. Der Effekt dieser Reform wird sich nämlich ab 2030 umdrehen und in Mehrkosten resultieren. Daher zeigt man die Zahlen immer nur auf dem kurzen Horizont. Und natürlich war es nicht die größte Pensionsreform seit 20 Jahren, weil dazwischen, ja, da war auch die Erhöhung. Also weg vom 60er auf den 62er, da waren schon andere Schritte auch drin.
Vor dem Hintergrund, was Sie da jetzt gesagt haben, ist es also schade, dass das, wofür einfach NEOS seit jeher eingestanden ist, nämlich ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter, um dieses System NEOS-Wording zukunftsfit zu machen, ist es schade, dass das nicht gelungen ist, sondern als Kompromiss nur ein sogenannter Nachhaltigkeitsmechanismus, der vorsieht, dass man bis zum Jahr 2035 möglicherweise das System grundlegend reformiert, dabei rausgekommen ist?
Gut finde ich dieses Anheben der Kohle der Pension auf 63. Der Nachhaltigkeitsmechanismus ist wirklich jedenfalls unwirksam, weil nichts daran geknüpft ist. Also wenn die Ziele nicht erreicht werden, was ist dann zu tun? Das hätte man von vornherein regeln müssen. Und das ist nicht geregelt. Vielmehr ist es so, dass dann das Sozialministerium Vorschläge liefern muss. Aber wenn es das nicht macht, dann haben alle Pech gehabt. Von der Seitenlinie ist leicht zu sagen, ich hätte mir mehr gewünscht, wie viel wirklich möglich war. Ist natürlich auch schwer zu sagen, weil mit der Sozialdemokratie am Verhandlungstisch im Pensionsbereich irgendwas weiterzukriegen, bei dem Maß an Realitätsverweigerung, ist wirklich schwierig.
Es ist ja nicht nur die Pensionsreform, wenn man das so hernimmt. Das ist ja von Ihrem Leibthemen jetzt, wenn man so möchte. Also es gibt das eine Thema, dass ein Viertel der Budget, also des Budgets in Pensionen gehen. Aber es ist ja nicht nur das, Sie haben es ja angesprochen, dass im Endeffekt strukturelle Budgetprobleme da immer noch vorherrschen, die Staatseinnahmen rekordhoch immer noch sind, dafür trotzdem das Defizit sehr hoch ist und auch andere Dinge Ihrer politischen Bereiche der letzten Jahre, wie in den Kammern, gibt es weiterhin eine Kammernpflichtmitgliedschaft. Es ist die Parteienförderung nicht in dem Ausmaß zusammengestutzt worden. Dafür musste man schon Abstriche machen in anderen Bereichen, die nicht sehr NEOS, ich sage jetzt einmal, keine unbedingten Lieblingsthemen der NEOS waren. Gibt man es zu billig?
Die Prioritätensetzung war offensichtlich die Beteiligung an der Regierung und da war man bereit, wesentliche inhaltliche Abstriche zu machen. Man muss auch sagen, das Kammerthema ist mir wichtig. Es ist nicht der ganzen Partei gleich wichtig. Ich glaube, dass die Republik nicht reformierbar ist, solange die großen Kammern so bleiben, wie sie sind. Mhm.
Um es positiver zu framen, was war besonders gut in dem Jahr? Vor allem was?
Die Abschaffung der Bildungskarenz war überfällig und wichtig und richtig.
Die dann aber teilweise zurückgenommen wurde, muss man der Vollständigkeit halber sagen.
Ja, das ist auch ein Schmerz, nicht? Die ist dann auch noch durch ein bürokratisches Ding ersetzt worden, das wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AMS braucht, die dieses Weiterbildungsgeld administrieren. Wenn man gleichzeitig Entbürokratisierung fordert, es ist alles sehr unschön. Ja, man hätte diese Bildungsgrenze ersatzlos streichen sollen und die Bildungsteilzeit belassen.
Es ist nur bei dieser Regierung fällt es besonders auf, vermutlich weil drei Spieler hier am Feld spielen, dass die Kritik an dieser Regierung sehr oft von verschiedensten Seiten, immer die Frage, wie man fragt, aber sie kommt häufig, niemand ist so richtig zufrieden. Jetzt stelle ich mal die andere Frage, Klaus hat gefragt, was war besonders gut, da ist immerhin etwas gekommen, aber jetzt frage ich mal zurück, ist es nicht auch ein bisschen viel verlangt von drei Parteien, die in so wesentlichen Dingen auch so unterschiedliche Vorhaben verfolgen und unterschiedliche Richtungen haben, da nach einem Jahr große Sprünge zu tun?
Diese Regierung hat keine gemeinsame Erzählung. Was wollen die drei miteinander erreichen? Was ist das gemeinsame Zukunftsbild dieser Koalition? Ich kann es nicht sehen. Vielleicht gibt's das. Dann ist es in der Kommunikation nicht bis zu mir gekommen. Damit die Menschen zufrieden sind, müssen sie irgendwie wissen, wo geht's denn hin? Und man hat eher das Gefühl, es sind drei Parteien und jede geht ihren eigenen Weg irgendwo.
Wobei die gemeinsame Erzählung zumindest am Anfang war, alle gegen Kickl und wir sind hier zu dritt angetreten, weil wir Blau verhindern wollten, also weil wir den blauen Kanzler verhindern wollten. Ist Ihnen das zu wenig?
Also das ist immer zu wenig. Gegen jemand und gegen etwas zu sein, ist immer zu wenig.
Aber wenn ich jetzt nochmal frage, es ist natürlich auch ein Jahr, eine erste Zäsur. Sie haben vorher selbst gesagt, mit dem Seufzer, geschafft ist es jetzt mal. Es war für nicht nur uns als Berichterstattung, sondern auch für die Wählerinnen und Wähler eben oft ein bisschen schwierig zuzusehen, wie sich die drei da gegenseitig zusammenraufen. Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel eine gelungene Reform? Was hätte denn gelingen können in dem Jahr? Sie haben vorher gerade gesagt, Bildungskarenz einfach abschaffen. Das wäre schon mal ein Ansatz gewesen. Aber woran hätte man eine messbare Reform erkennen können?
Wir haben generell ein Strukturproblem, weil wir eine zu hohe Ausgabendynamik haben, beispielsweise im Budget. Dann wäre es wichtig, dass sich die drei an den Tisch setzen und sich die Ausgabenblöcke anschauen. Und zwar so, dass nicht die Leute das Gefühl haben, es trifft nur eine Gruppe oder zwei, sondern es muss breit gespart werden, ausgabenseitig. Und da kommen halt manche nicht zum Handkuss. Und das ist die Erzählung, die da fehlt, nicht? Wo ich das Bild nicht sehe, wo diese Regierung hin will. Dieses Gemeinsame, nämlich dass alle an ihren Stellen die Ausgabenblöcke anschauen. Da sind manche geschont worden.
Wer zum Beispiel?
Naja, wenn ich mir anschaue, dass es die Heizkesseltauschförderung überlebt hat und die Faltfahrradförderung, dann frage ich mich wirklich, was ist mit euch los? Also jetzt gibt's weiterhin eine Förderung für Heizkesseltausch, das bekommen die Leute, die schon ein Haus haben, weil sonst habe ich keinen Heizkesseltausch. Das verteilt von den Mietern zu den Eigentümern um. Dafür hat man die kalte Progression zu einem Drittel wieder eingeführt. Das heißt, die, die sich Eigentum erarbeiten wollen, besteuere ich mehr und die das Eigentum schon haben, bekommen eine Heizkesseltauschförderung. Das ist genau verkehrt herum.
Sie twittern, oder sagt man nicht mehr twittern, es ist jetzt xen, ich weiß nicht, ob das der korrekte Ausdruck ist, regelmäßig den Satz, Sie können nicht sparen, meinen damit die Regierung, erklären Sie uns das mal. Inwiefern können die nicht sparen?
Weil sie nicht verstehen, dass sie auf der Ausgabenseite schauen müssen. Wir diskutieren politisch Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Grundsteuer, Wasserzins und tausend einnahmenseitige Dinge. Aber das ist nicht das Problem. Selbst wenn man eine Erbschaftssteuer und eine Vermögensteuer einführt und noch die Grundsteuer erhöht, werden die Budgetprobleme bleiben, weil die Ausgabenstruktur so marode ist. Sie wissen gar nicht, wie sie sich dem nähern sollen. Weil da, glaube ich, auch zu wenig Erfahrung darin ist, wie muss ein Unternehmen vorgehen, wenn es einmal nicht so läuft? Wie muss ich dort die Ausgabenseite neu strukturieren oder wie kann ich Ausgabendynamiken dämpfen?
Jetzt nach doch einiger Zeit, wie unterscheidet sich die Privatwirtschaft, in der Sie jetzt sind, zur hauptberuflichen Politik, in der Sie davor waren?
Ja, das sind viele Faktoren, die sich unterscheiden. Einer ist Lebensqualität. Ich muss auch viel arbeiten, aber ich habe ein freies Wochenende. Ich werde auf der Straße nicht mehr angequatscht. Ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was ich verdiene. Ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was wer andere gesagt hat. Das hat schon große Qualitäten. Umgekehrt bin ich jetzt ein Betroffener der Gesetzgebung. In meinem Unternehmen beraten wir zu Gehaltssystemen und Marktvergleichen und unter anderem auch setzen wir Jobarchitekturen in Firmen um. Die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie betrifft uns stark und das sehen wir in zeitlichen Verzug. Das müsste eigentlich am 7. Juni spätestens in Kraft sein. Und ich glaube nicht, dass das gelingen wird.
Also es geht in die Maus.
Jetzt haben wir Februar. Es gibt noch keinen Ministerialentwurf. Da wird dann hoffentlich noch eine Begutachtung kommen, wenn es soweit ist. Dann muss es durch den parlamentarischen Prozess. Damit es am 7. Juni gilt, muss es im Mai im Plenum sein. Da drängt die Zeit schon ordentlich.
Was vermissen Sie an der Politik?
Ja, Parlamentsdebatten waren manchmal lustig. Aber wenn ich morgen zurück könnte, ich würde es nicht machen.
Aha, das Lustige ist, hätten wir Sie nämlich gefragt. Wir haben uns gefragt, wie oft Sie sich seit einem Jahr eigentlich erst, also seit der Beteiligung der NEOS in der Bundesregierung, sich gedacht haben, naja, es wäre schon irgendwie verlockend, da jetzt noch dabei zu sein.
Es hat einen einzigen Moment gegeben und das war, als diese Harald-Mahler-Kiste hochgegangen ist.
Ja, erklären Sie.
Da haben wir gedacht, jetzt erwischt die Partie und jetzt wäre ich gern dort, weil ich ganz viel beitragen kann zu dieser Kammerdebatte. Aber das ist jetzt alles schon vorbei. Es wird nichts passieren. Die Kammer macht weiter, wie sie immer gearbeitet hat. Nur heißt jetzt die Präsidentin halt Schulz und nicht mehr Mara. Ja, und daher ist auch dieser kurze Gedanke, war jetzt erst cool, schnell wieder verflogen.
Okay, gab ja Überlegungen jetzt. Sie haben sich ja beworben für den Posten an EU-Rechnungshof, wo die Nominierung der NEOS-Chefin und Außenministerin zustand, jetzt dessen 68-jährigen Helmut Berger nominiert. Was hätten Sie sich versprochen von dieser Funktion?
Ja, ich habe im Parlament Kontrollarbeit gemacht. Die Kontrolle öffentlicher Ausgaben war immer eine meiner Kernaufgaben. Daher glaube ich, dass ich das gut abdecken hätte können. Wenn es jetzt wer andere macht, ist das eine legitime Entscheidung. Und wenn mehrere Bewerber sind, kann es nur einer bekommen.
Ja, wobei so viele, sage ich jetzt einmal, Jobs haben die NEOS nicht zu vergeben in der Regierung. Da sind andere wesentlich präsenter.
Das müssen aber die beurteilen, die das entscheiden.
Okay. Sind Sie enttäuscht?
Das ist immer so, wenn man sich irgendwo bewirbt und dann bekommt man es nicht, ist man enttäuscht. Sonst hätte man sich nicht mit vollem Herzen beworben.
Also sind Sie noch Parteimitglied?
Ja.
Und auch weiterhin NEOS-Wähler bei künftigen Landtagswahlen. Es sind gerade keine Wahlen, aber wenn dann wieder gewählt.
Ja.
Aber es gibt jetzt keinen Grund, die NEOS nicht mehr zu wählen wegen dieser Regierungsperformance.
Es ist ja noch so viel Zeit bis zur Wahl. Da wird noch viel Wasser die Donau hinunterfließen und die Wähler werden sich das anschauen. Aber ich gehöre zu denen, die diese Partei mit aufgebaut haben. Da kann man nicht wegen Geschmacksfragen sagen, jetzt bin ich nicht mehr dabei oder ich wähle die nicht.
Was unterscheidet, weil Sie es gerade ansprechen, was unterscheidet die NEOS aus 2013, die im Endeffekt die Alternative waren zu einer Koalition aus SPÖ und ÖVP von den Neos aus 2026, die jetzt in der Koalition von SPÖ und ÖVP die Mehrheit absichern. Wie stark hat sich das verändert? Und wenn Sie es ganz knapp zusammenfassen müssten, was ist die zentrale Veränderung?
Also diese lebendige Organisation, die eigentlich ein politisches Start-up war, ist eine sehr etablierte Partei geworden. Das ist ein Stück weit auch ein Erfolg, weil das Projekt sehr lange wackelig war und man wusste nicht, ob die Neos das überlebt. Und jetzt würde ich sagen, sind die Neos ein gesicherter Faktor in der österreichischen Innenpolitik. Aber damit ist auch eine Charakterveränderung zu einer etablierten Partei einhergegangen. Und da fehlt vielleicht manchmal ein bisschen die Frechheit, die wir in den Anfangsjahren gehabt haben.
Das finde ich jetzt ein gutes Stichwort, zumindest assoziiere ich das frech mit einer Person, die mir vorher schon kurz in den Kopf gekommen sind, als Sie kritisiert haben, dass der Regierung insgesamt vermutlich auch genug privatwirtschaftliche Routine und das Wissen fehlt, worauf man da achtet. Aber mir fiele da schon ein Unternehmer ein, auch in den Reihen der Neos, zumindest ein, würde ich jetzt mal sagen, Kleinunternehmer mit Sepp Schellhorn, der jetzt als Entbürokratisierungsstaatssekretär im Team ist. Wie sehen Sie denn dieses Entbürokratisierungspaket? Ist das gelungen? Ist das viel zu detailliert oder eben auch eigentlich, oder ist es zu wenig? Wie haben Sie diese Tangente beobachtet?
Ich glaube, es hat die Erwartungen übertroffen. Ich finde, die Aufgabenstellung für den Staatssekretär eigentlich unmöglich aufgesetzt, weil man diese Aufgabe vom Außenministerium aus nur ganz schwer mit der Kraft in die Umsetzung bringen kann, die es brauchen würde.
Aber dann vielleicht reden wir darüber noch detaillierter, aber noch wegen dem Frech wollte ich sagen, jetzt könnte man sagen, Sepp Schellhorn ist ein paar Mal aufgefallen im vergangenen Jahr und hat ein bisschen diese vielleicht Frechheit der früheren Jahre noch weitergezogen. Oder fanden Sie das angemessen oder deplatziert?
Das war zumindest weitestgehend authentisch und es wurde ihm ganz vieles negativ ausgelegt, dass man ihm vielleicht nicht so negativ ausgelegt hätte, wenn er nicht früher so frech gewesen wäre.
Weil wir darüber gesprochen haben, dass das ganze Regierungsprojekt an sich ja stark beseelt ist von der Idee der stabilen Regierung als Alternative zu dem, was mit Herbert Kickl gedroht hätte, aus Sicht der Regierungsparteien irgendwie zusammenzubauen und auch zu erhalten über gewisse Parteigräben hinweg. Wie geht es Ihnen eigentlich mit der Vorstellung dieses von der Regierung doch als Schreckensszenario irgendwie gezeichneten Bildes? Wie geht es Ihnen mit der Vorstellung von einem Herbert Kickl als Bundeskanzler? Wäre das so verheerend, wie sehr viele meinen?
Es ist sicher nicht das, was ich mir wünsche. Aber man muss in einer Demokratie damit leben, dass etwas herauskommt, was ich nicht will. Und wenn die Menschen zumindest mit einer relativen Mehrheit die Freiheitlichen wählen, wird man sie nicht auf Dauer von der Macht fernhalten können. Und wenn die jetzige Regierung das nicht sehr gut macht, dann wird es halt in ein paar Jahren der Fall sein.
Wie erklären Sie sich das eigentlich? Knapp 40% in Umfragen wählen eine Partei wie die Kickl-FPÖ. Wie kam es so weit? Wie erklären Sie sich das? Oder würden wählen, muss man sagen, sind in Umfragen.
Ich glaube, dass es dann am Schluss nicht 40 sind, wenn man jetzt heute wählen würde. Aber es zeigt, wie die Menschen die Nase voll haben und keinem mehr zutrauen, dass er Lösungen zu Wege bringt. Das ist ja nicht, weil Herbert Kickl so super ist, sondern weil die anderen so schlecht darin sind, die Menschen zu erreichen und denen zu erklären, was sie wollen. Ja, und das wird mit Rekordparteienförderung und Rekordschulden und Rekordsteuereinnahmen nicht besser.
Ich weiß, es ist immer eine ein bisschen heikle Frage, wenn wir in die Zukunft schauen, aber nach diesem ersten Jahr, wie hoch sehen Sie die Chancen, dass die drei zusammenbleiben bis zum Ende der Legislaturperiode?
Die bleiben zusammen bis zum Ende der Legislaturperiode. Es hat keiner etwas zu gewinnen, wenn er nicht bis zum Schluss dabei bleibt. Im Gegenteil.
Ja, das Budget macht man jetzt schon bis zum Schluss. So ist zumindest der Plan.
Ja, und wenn es dann halt nicht ist, macht man noch ein Korrekturgesetz. Und also, man darf ja die Dynamik nicht unterschätzen. Regierungen platzen dann, wenn sich jemand einen Vorteil davon verspricht. Und ich sehe gerade nicht, welche der drei Parteien Vorteil hätte, wenn die Regierung platzt.
Es sei denn, es treten bei der einen oder anderen Partei noch andere Menschen auf den Plan, die glauben, sie haben jetzt einen Vorteil, wenn sie jetzt da aufs politische Parkett treten. Der eine hat jetzt gerade zurückgezogen. Christian Kern hat sich entschieden, nicht in den Kampf um die SPÖ, den SPÖ-Vorsitz zu treten. Aber wir wissen natürlich alle, es gibt da bei der ÖVP auch jemanden, der natürlich immer wieder im Gespräch ist, nämlich Sebastian Kurz.
Schauen wir, ob er darauf Lust hat. Um das zu beurteilen, kenne ich ihn wirklich zu wenig.
Vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.
Das war's für heute mit dieser Bilanz der Regierungsarbeit. Mit einem besonderen Fokus auf den kleinsten Regierungspartner, nämlich die NEOS, aus der Sicht eines ehemaligen NEOS-Mandatars, Gerald Lorca. Mehr zum ersten Jahr der Dreierkoalition lesen Sie, wie bereits zu Beginn dieser Folge angekündigt, natürlich bei uns und können Sie derzeit auch in einer Videoreihe auf YouTube und auf unserer Webseite sehen. Da erklärt Klaus Knittelfelder die Arbeit der ÖVP, da bilanziert Oliver Pink das Jahr für die SPÖ, Julia Wenzel schaut sich an, was die NEOS eigentlich zustande gebracht haben und Elisabeth Hofer widmet sich der Opposition. Wir haben die Kollegen auch alle gebeten, ein Ding mitzunehmen, das sie an die jeweilige Partei erinnert. Schauen Sie sich das an, die Links zu den ersten beiden Folgen finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner und Klaus Knittelfelder. Machen Sie es gut und auf bald.